Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann und heute mal die Predigt halten kann. Ich heiße offiziell Hans-Ulrich Kruse, werde aber immer nur Uli genannt und auf Hans-Ulrich höre ich gar nicht. Ich bin Pastor im Ruhestand seit 10 Jahren inzwischen, fast 10 Jahren schon im Ruhestand, wohne in dem wunderschönen Ort Osterwald, habe so einen herrlichen Blick über das ganze Tal, über Hemmendorf, Salzhemmendorf, Lauenstein, sehe den Id gegenüber, den Tüsterberg, ist traumhaft schön. Ja, und ich habe in der Landeskirchengemeinschaft meine geistliche Heimat gefunden, war in diesem Zusammenhang bei der Allianz Gebetswoche in Bury und da hat Andreas mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht mal hier die Predigt halten würde und habe gesagt, das mache ich gerne. Wenn das heute schief geht, dann wisst ihr, bei wem ihr euch beschweren müsst. Ne? Okay. Ja, ich möchte gerne mit einem Gebet starten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zugesagt hast, da zu sein. Und wir wissen und erwarten, dass du jetzt da bist und dass du redest. Mach uns bereit, auf dich zu hören. Gib uns dein gutes Wort. Amen. Andreas hat mich ja nun schon mit großen Vorschusslorbeeren bedacht. Ich kann nur sagen, haltet euch an dieses biblische Motto, prüft alles und das Beste behaltet. Ne, kann ja auch sein, dass Pastoren einfach mal Mist erzählen. Ich möchte starten mit einem Zeitungsartikel. Liest jemand von euch die Hannoversche Allgemeine Zeitung? Niemand, gut. In der Ausgabe vom vergangenen Freitag, also vorgestern, steht, wenn wir eben aufschlagen, folgender Artikel. Na. Der Fall eines Playboys. Jungmillionär verjubelt Rekordsumme in 6 Monaten. Hannover. Der Geldadel der Landeshauptstadt ist um einen Skandal reicher. Hans-Peter B., in Klammern 28, Mitinhaber eines alteingesessenen Autohauses, das Filialen in einigen anderen Großstädten der Republik hat und eine Luxusautomarke vertreibt, hat sich seinen Firmenanteil auszahlen lassen. Es soll sich dabei um einen hohen 2-stelligen Millionenbetrag handeln. Das brachte die renommierte Firma an den Rand des Ruins. B. kümmerte das wenig, ihn trieb es mit reichlich Taschengeld ausgestattet in südliche Gefilde. Er mietete eine Luxusvilla in Monte Carlo, eine Zweitwohnung in der teuren Via Appia in Rom und ein Penthouse in New York. Außerdem legte er sich einen Wagenpark der Marken Bugatti und Lamborghini zu und eine Luxusjacht in Monaco. Mit seinem Vermögen fand er schnell Aufnahme in Jet-Set-Kreisen, wurde in den USA in Begleitung von Taylor Swift und in Südfrankreich zusammen mit dem Bond-Girl Eva Green gesehen. Der Absturz war heftig. Innerhalb eines halben Jahres hatte B. sein Vermögen ausgegeben, dazu Schulden in 6-stelliger Höhe gemacht. Villa, Wohnungen, Wagenpark und Yacht waren Geschichte. Designeranzüge und teure Uhren kamen unter den Hammer. Der Freundeskreis schrumpfte auf null. B. soll zeitweise sein Dasein als Hilfskraft in zwielichtigen Kneipen in Marseille gefristet haben, wo er sich von Speiseresten der Gäste ernährt habe. Schließlich hatte B. von diesem kümmerlichen Leben genug. Er beschloss, reumütig nach Hannover zurückzukehren und seinen Vater um eine Anstellung als Hilfsarbeiter zu bitten. Ohne einen Cent in der Tasche trampte B. nach Hannover, dort angekommen. Und was meint ihr nur, wie diese Geschichte ausgeht? Irgendeine Meinung dazu? Wie geht die Geschichte weiter? Bitte? Ja, ne? Ich habe euch auch vernatzt, er steht also nicht in der Zeitung gedruckt, sondern ich habe mir das ausgedacht. Und ich habe diese Geschichte, wenn ich Konfirmandenunterricht hatte, oft mit den Konfirmanden durchgegangen, also mit diesem Zeitungsartikel oder einem ähnlichen Zeitungsartikel. Früher war noch Madonna in der Begleitung von dem Playboy und andere. Das Interessante war, die wenigsten Konfirmanden sagten, das kenne ich doch irgendwie, da steht ja nicht sowas in der Bibel. Andere sagten, nee, der schmeißt den raus, kommt nicht wieder an beim Vater. Und die meisten sagten, ja, der darf da arbeiten, aber als Hilfsarbeiter und muss seine Schulden abbezahlen. Der Vater stellt knallharte Bedingungen. Und wenn man das auf diesem Hintergrund mal hört und liest und durch diese Geschichte geht, was ich jetzt gleich mit euch machen werde, dann fängt man erstmal richtig an zu staunen, was da eigentlich wirklich passiert in diesem Gleichnis. Es ist ja das bekannteste Gleichnis in der Bibel, Barmherzige Samariter, vielleicht noch genauso bekannt. Und ich muss sagen, es ist mein Lieblingsgleichnis. Also ich würde am liebsten jeden Sonntag drüber predigen, aber das geht natürlich nicht. Aber fast das ganze Evangelium ist in diesem Gleichnis schon enthalten. Und wenn es nur dieses Gleichnis gäbe, wüssten wir schon ganz, ganz viel über Gott und wie er zu uns steht. Die Überschrift, die ich habe heute, ist verloren, gefunden, gewonnen. Darum soll es gehen, das ist so dieser Dreiklang, der sich durch meine Predigt ziehen wird. Und ich möchte mit euch durch diese Geschichte gehen, so Schritt für Schritt. Können wir jetzt den Text mal haben, den ersten bitte? Jesus fängt an und sagt, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngste von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Jesus kannte schon Familienaufstellung. Nicht der ältere Sohn geht weg, sondern der jüngere Sohn, der zweite. Immer fragen, wer von euch ist ältestes Kind? Mal die Hand hoch. Okay, ich auch. Wir sind die Vernünftigen, die Zuverlässigen, die treu und brav das tun, was die Eltern wollen. Meistens, jedenfalls. Also wir führen den Betrieb weiter, wenn es drauf ankommt. Auf uns kann man sich verlassen. Das zweite Kind, wer von euch ist zweites Kind? Also nicht im Abstand von 10 Jahren oder mehr, sondern ein bisschen dichter dran. Zweites Kind. Okay. Die zweiten Kinder sind die Flippigen. In der Regel. Ja, sind die Rebellen. Die scheren aus. Die machen alles ganz anders. Und dann gibt es natürlich noch die Jüngstgeborenen, die Nesthäkchen. Die sahnen alles ab. So, das ist einfach so. Und vor 2000 Jahren war das nicht anders. So, der kommt jetzt und sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe. Das ist ein Unding. Nach jüdischem Recht konnte ein Erbe nur dann ausgeteilt werden, wenn der Erblasser gestorben war. Das heißt, er sagt, ey Alter, du bist für mich tot. Dich gibt's für mich gar nicht mehr. Was hat der für ein Verhältnis zu seinem Vater? Und wie sieht er seinen Vater? Ist dieser Vater ein Tyrann? Der unterdrückt und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen? Es gibt ja solche Väter. Jemand hat mal zu mir gesagt, hör auf, vom Vater im Himmel zu reden, mir reicht mein irdischer schon. Was für ein Bild vom Vater hat der? Vater ist doch eigentlich ganz anders. Der macht ihm keine Vorwürfe. Der sagt nicht, ist das der Dank für das, was ich für dich getan habe? Du bringst mich noch um. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Nein, nichts von dem. Er lässt ihn gehen. Und Eltern müssen ihre Kinder gehen lassen, so schwer einem das auch fällt. Nicht klammern. Er lässt ihn gehen. Und dann heißt es, und er teilte Hab und Gut unter sie. Beide. Das wird später nochmal sehr wichtig werden. Beide kriegen ihr Erbe ausgezahlt. Aber was ist das für ein kaputtes Vaterbild? Lasst uns dann nochmal einen Moment bleiben. Vater steht in diesem Gleichnis ja für Gott. Was für kaputte Gottesbilder haben die Menschen? Vor 14 Tagen habe ich in der Landeskirchengemeinschaft über die Geschichte vom Sündenfall gepredigt. 1. Mose Kapitel 3. Und wir sind uns sicherlich einig, dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren, die vor ca. 6000 Jahren gelebt haben. Adam ist kein Name, Eva auch nicht. Und ich würde sagen, was interessieren mich Menschen, die vor 6000 Jahren gelebt haben? Also was interessiert mich der Ötzi, der Steinzeitmensch, den man in den 1990er Jahren eingefroren gefunden hat in den Südtiroler Alpen? Der ist jetzt im Museum ausgestellt, den kann man sich angucken, aber der betrifft mich doch nicht. Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Und die Frau wird Adama genannt, die Menschin. Und der Name, den sie scheinbar hat, ist Hawa. Und das heißt, die, die das Leben bringt, die Mutter. Also es geht nicht um irgendeine Geschichte von vor zigtausend Jahren, sondern es geht um deine und meine Geschichte, dieser Geschichte vom Sündenfall. Und das Problem der beiden beginnt nicht damit, dass sie eine verbotene Frucht essen. Das klingt sehr moralisch, so verbotene Früchte aus Nachbarsgarten, ne, die sind immer gut anzusehen, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Darum geht's nicht. Es geht nicht um Moral. Sondern, ich sage das mal mit meinen Worten, da kriecht in ihr ein teuflischer Gedanke hoch. Und zwar nicht nur in ihr, das ist Koproduktion. Mann und Frau sind beide gleich dran beteiligt. Da kriecht ein teuflischer Gedanke in ihnen hoch. Und dieser lautet, es könnte ja sein, dass der Alte uns das Beste und Schönste im Leben vorenthält. Er gönnt uns das nicht. Der will uns klein halten. Wir sollen nicht entscheiden, was gut und böse ist. Das will er. Er will uns was vorschreiben. Der meint es nicht gut mit uns. Wie nennt man so eine Haltung? Was ist das? Wie würdet ihr sagen, was ist da in den, was passiert in denen? Was ist das? Misstrauen. Genau. Misstrauen. Und das Gegenteil von Misstrauen ist nicht Moral. Sondern das Gegenteil von Misstrauen ist Vertrauen. Und ein anderes Wort für Vertrauen ist Glaube. Das kann man nur nicht anordnen. Ich habe mal erlebt, wie der Leiter einer christlichen Einrichtung seine Personalführung folgendermaßen charakterisierte. Er sagte, ich sage nur drei Wörter. Vertrauen oder gehen. Also wer ihm nicht vertraut, muss gehen, wird entlassen. Und ich habe zu ihm gesagt, hör mal, das kannst du nicht machen. Du kannst Vertrauen nicht einfordern, sondern das muss man gewinnen. Und wir werden uns Gottes vertrauensbildende Maßnahmen noch genau angucken. Also kaputte Gottesbilder, woher kommen die? Wie kommt das, dass ein Mensch, der an Krebs erkrankt, sagt, das ist Gottes Strafe? Ich habe mal erlebt, im Elsass habe ich eine Gemeindewoche gehalten. Nach dem Vortrag fuhr eine Frau, es war im Winter, mit dem Auto nach Hause auf glatter Fahrbahn. Sie kam von der Straße ab, knallte gegen Baum. Ihr war nichts passiert, das Auto war ziemlich Schrott. Sie steigt aus und das Erste, was sie sagt, ist, womit habe ich das verdient? Also warum macht Gott sowas? Ist das Kind eine von Eltern gestorben und sie erleben das als Gottes Strafe. Gott ist in seinem Handeln manchmal wirklich unbegreiflich. Es gibt so eine dunkle Seite Gottes, die hat Luther mal genannt, der Deus Absconditus, der Abwesende, der sich abwendende Gott. Das gibt es, ja. Aber die meisten Dinge haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wenn jemand am Tag 20 Zigaretten raucht, und ich weiß, wovon ich rede, ich war ein begeisterter Raucher, viele Jahre. Wenn jemand am Tag 20 Zigaretten raucht und an Lungenkrebs erkrankt, darf er nicht sagen, Gott ist schuld. Wenn jemand alkoholisiert oder müde sich an Steuer setzt und einen Unfall macht, kann er nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Und Gott ist auch nicht verantwortlich für das Tod eines Kindes, für den Tod eines Kindes. Das ist nicht Gottes Schuld. Der Vater in diesem Gleichnis ist unglaublich großzügig. Der gibt dem Jungen Raum, er teilt das Erbe aus, und er lässt ihn gehen. Und er zieht los, die Taschen voller Geld. Richtig fröhlich. Er dreht sich nicht um. Und deshalb sieht er eins nicht. Er sieht nicht, dass Vater weint. Gott weint um seine verlorenen Söhne und Töchter. Und wenn du durch Hameln gehst und die Menschen siehst, stell dir mal vor, da sind Menschen, deretwegen weint Gott. Da ist er traurig, weil er sie verloren hat. Es sind Menschen, die voller Misstrauen sind, die kranke Gottesbilder in sich tragen oder überhaupt keine Ahnung von Gott mehr haben, denen Gott völlig gleichgültig ist. Aber Gott ist das nicht gleichgültig. Der trauert um diese Menschen. Und kannst du dir vorstellen, dass Gott über Wladimir Putin weint? Oder über den Oberzöllner im Weißen Haus, Donald Deus? Stell dir mal vor, der weint über die. Und wir können eins tun, wir können für die beten. Und ich weiß nicht, ob du dir das denken kannst, aber wir können sie segnen. Wladimir Putin segnen im Gebet. Jesus hat ja mal gesagt, segnet die, die euch verfluchen. Und er meint sicherlich auch, segnet auch die, die ihr am liebsten verfluchen würdet. Gott hat ein ganz großes, weites Herz und er ist traurig über die, die er verloren hat. Dieser Junge geht jetzt in ein fernes Land. Das ist für Juden schrecklich. Außerhalb der Heimat zu sein, grässlich. Er ist unter Goyim, unter Ungläubigen. Und da heißt es, dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Wofür er sein Geld ausgegeben hat, steht hier nicht. Aber die guten Gaben, die Talente, die Vater ihm mitgegeben hat und die ihm zum Leben verhelfen sollten, die sind weg, ohne Sinn und Verstand. Wir sind von Gott reich begabt. Jeder Christ hat große, gute Talente. Im Neuen Testament werden die auch Charisma genannt. Und das sind jetzt nicht so die übernatürlichen Charismen alleine, wie also Geistesgaben wie Zungenrede, Prophetie, Weisheitsrede, Heilung, sondern diese Charismenkataloge im Neuen Testament sind sehr offen und sehr unterschiedlich. Dazu gehört zum Beispiel auch die Gastfreundschaft. Gott hat uns gute Talente, gute Charismen mitgegeben. Wir sind von ihm reich begabt. Wir haben Zeit, wir haben Geld, wir haben ein Zuhause, wir haben Menschen, um die wir uns kümmern sollen, die uns anvertraut sind. Wir haben Intelligenz, wir haben Tatkraft, wir haben künstlerische Fähigkeiten. Und das sollen wir nun nicht alles gleich für die Gemeinde eintopfen. Es gibt so Gemeindeleiter, denen man den kleinen Finger reicht und die nehmen gleich die ganze Hand. Ne? Also meldet sich jemand, sagt, ich würde ganz gerne im Kindergottesdienst mal mitmachen. Super, kannst auch gleich Jugendarbeit machen. Und du bist sicherlich Firma im Internet, kannst unsere Homepage aufbauen und die sozialen Medien auch noch betreuen. Nein. Guck mal, mit welchem Talent, mit welcher Gabe du Gott ehren kannst, ihm die Ehre geben kannst. Was kann ich tun mit meinen Gaben? Und wenn es zu viel wird, kannst du auch ruhig mal was sein lassen. Gott will keine Kinder, die auf dem Zahnfleisch kriechen. Wir sollen mit unseren Gaben auch haushalten. Und Gott will keine gestressten und abgehetzten Boten und Botinnen. Bin ich beim Thema Gemeinde doch gelandet, aber ich setze jetzt den Fokus gleich wieder ganz anders. Also, das Erbe ist weg. Der ist ganz unten. Schlimmer geht's nicht mehr. Er landet bei den Schweinen. Ein Jude bei den Schweinen. Ich bin öfter mal im Rahmen einer Partnerschaft in Indien gewesen, habe dort eine junge lutherische Kirche betreut und begleitet. Und ich habe in Indien dieses Kastensystem auch kennengelernt. Also es gibt so Kastengruppen, die höchsten sind die Brahmanen, dann kommen die Kshatriya, dann kommen die Vaishya, die Shudra. Und dann gibt es noch die Kastenlosen, die Dalits, die sind die Unberührbaren. Man hat mir in Indien erzählt, wenn ein Unberührbarer ein Essen zubereiten würde und einem Brahmanen vorsetzen, dann ist das ungefähr so, als würde man uns einen Kuhfladen auf dem Teller servieren und sagen, lass es dir schmecken, tolle Pizza. Uns würde sich der Magen umdrehen. Und so geht es den vielen Menschen in Indien, so geht es aber auch den Juden, wenn sie zum Beispiel bei den Schweinen sein müssen. Aber vielleicht muss man erstmal ganz unten ankommen, um zur Besinnung zu kommen. Es steigt in ihm nämlich ein Bild auf, wie ein vergilbtes Foto. Das Bild vom Vater. Und ich glaube, dass in jedem Menschen eine tiefe Ahnung von Gott verwurzelt ist. In jedem Menschen. Da hat jemand nie einen guten Vater erlebt. Aber wenn man ihn fragt, wie stellst du dir einen guten Vater vor? Dann kann er das trotzdem sagen, obwohl er das nie erlebt hat. Psychologen sagen, es sind so Archetypen, die in uns drin sind. Vater zum Beispiel gehört dazu. Und vielleicht reiben sich Menschen an ihrem kaputten Gottesbild, weil sie eine Ahnung davon haben, dass Gott doch ganz anders sein muss. Und wir sollen Menschen, die von Gott keine Ahnung haben oder die sich gegen Gott auflehnen, nicht verurteilen, auch wenn sie völlig gottvergessen sind. Es könnte ja sein, dass sie diese Spannung zwischen kaputtem Gottesbild und der Ahnung von einem guten Vater im Himmel nicht aushalten und deshalb diesen Gott total beiseite schieben und sagen, interessiert mich nicht. Er beschließt auf jeden Fall umzukehren. Und da heißt es, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und jetzt kommt für mich der schönste Satz. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Das heißt, Vater hat die ganze Zeit an der Tür oder am Fenster gestanden, hat den Weg entlang geguckt, den sein Sohn weggegangen ist und wartet darauf, dass der vielleicht irgendwo am Horizont wieder auftaucht. Dass der Junge wieder zurückkommt nach Hause. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ein jüdischer Großgrundbesitzer, liebe Leute, der läuft nicht, der schreitet. So, wenn der jetzt läuft, der hat ein langes Gewand an, dann muss er den Saum seines Gewandes hochnehmen, damit er nicht auf die Klappe fällt. Was meint ihr, was die Straßenkinder sagen? Ah, guck mal den da! Mit seinen nackten Beinen. Und das ist ihm völlig egal. Der macht sich lächerlich. Er läuft ihm entgegen mit weit ausgebreiteten Armen. So. Und dieses Bild kennt ihr alle. So begegnet uns Gott in Jesus. So, nur so. Nie mit geballter Faust, nie mit drohendem Zeigefinger. Immer so. Und dass Jesus am Kreuz festgenagelt wird, hat natürlich was mit der Kreuzigungstechnik zu tun, aber es ist ein Bild, das Gott ganz tief in diese Welt hineingeben will. Und das wir immer wieder anschauen sollen. Er will damit nämlich sagen, ich begegne dir nur so. Darauf habe ich mich festnageln lassen. Gott macht sich lächerlich. Die Soldaten verspotten ihn, die Priester verspotten ihn. Einer am Kreuz spottet und er wird bis heute verspottet. Monty Python, lebendes Brian, Caroline Kebekus lutscht am Kruzifix herum. Und er erträgt das. Er will, dass verlorene Söhne und Töchter zurückkehren. Er will sie wiedergewinnen. Er hat sie verloren, er möchte sie finden und er möchte sie gewinnen. Das ist Gottes vertrauensbildende Maßnahme. Mach dir mal eins klar. Stell dir mal vor, du liebst einen Menschen ganz, ganz doll, aus tiefstem Herzen. Und dieser Mensch sagt eines Tages zu dir, lass mich in Ruhe, rutsch mir den Buckel runter, hau ab, ich will von dir nichts mehr wissen. Was passiert dann in dir? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass deine Liebe sich auch in Ablehnung und in Hass verwandelt. Und ganz viele Hassgeschichten haben mal als Liebesgeschichten begonnen. Die andere Möglichkeit ist, dass du deine Liebe durchhältst. Aber diese Liebe fängt an zu leiden. Und das macht Gott uns deutlich in Jesus. Ich bin so sehr bereit, an meiner Liebe zu euch zu leiden, dass ihr euch das kaum vorstellen könnt. Und bevor der jetzt seinen Satz sagen kann, den er vielleicht die ganze Zeit vor sich hingemurmelt hat, Vater, ich habe gesündigt, schließt ihn der Vater in die Arme. Und macht damit eins deutlich, es ist alles gut, mein Sohn. Es ist alles gut. Bevor der nur ein Wort rauskriegt. Und jetzt kann er seinen Satz sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das ist Beichte. Ich weiß nicht, wie ihr das damit haltet. Ich halte die Beichte für ein ganz großes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Also auch die Beichte unter vier Augen. Beim Seelsorger, einer Seelsorgerin. Aber ich beichte nicht, damit Gott mir vergibt. Sondern ich beichte, weil Gott mir vergibt. Und das ganze Leben eines Christen kann im Grunde genommen so ausgerichtet sein. Wir leben nicht final. Das heißt, wir tun nicht etwas, damit Gott uns liebt. Wir halten uns nicht an die Gebote, damit wir in den Himmel kommen. Und das Gebet des kleinen Kindes sollte auch nicht lauten, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Sondern wir leben kausal. Wenn wir die Gebote halten, dann deshalb, weil wir wissen, Gott liebt mich. Wenn wir uns unsere Zeit, unser Geld oder unsere Zuwendung opfern, dann nicht deshalb, um damit bei Gott gut anzusehen, sondern weil wir bei Gott gut angesehen sind. Und das Gebet des kleinen Kindes sollte lauten, lieber Gott, mach mich fromm, weil ich in den Himmel komme. Wir leben kausal, nicht final. Und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Er sagt, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, lass mich einen Tagelöhner sein. Vater sagt, Quatsch, Blödsinn. Darauf lässt er sich gar nicht ein. Er lässt jetzt erstmal das beste Gewand bringen, Festtagsgewand. Vaters Söhne und Töchter sollen bestens gekleidet sein. Ich habe 7 Jahre in Südafrika gelebt, eine ganze Zeit lang auch in Toronto in Kanada. Und ich habe von den schwarzen und den weißen Christen dort eins gelernt. Wenn man zum Gottesdienst geht und Gott in seiner Mitte feiert, trägt man den edelsten Zwirn. Die Frauen sind totschick gekleidet. Mit Handschuhen, mit Hut. Die Männer mit Anzug, Weste, auch mit Hut. So gehen die zum Gottesdienst, weil sie sagen, Mensch, der ist doch in unserer Mitte. Und wenn ich beim Bundespräsidenten eingeladen werde, gehe ich auch nicht im Blaumann hin. Sondern ich trage natürlich einen guten Anzug. Nun kann man sagen, aber Gott ist doch unser Vater, Jesus ist unser Bruder. Richtig. Aber sind wir Bettler oder Königskinder? Und nun kann man über die Königshäuser in Europa einiges sagen, was nicht so vorteilhaft ist. Aber wenn die zusammenkommen in Windsor oder im Buckingham-Palast, glaubt ihr, die kommen in Jeans und T-Shirt? Nee. Es gibt im Reich Gottes keinen Dresscode, Gott sei Dank. Und wir leben in einer ganz großen Freiheit als Kinder Gottes. Und ich will euch auch nichts aufschwatzen. Ich will nur eins deutlich machen. Ich möchte gerne, wenn ich Gott unter uns feiere, möchte ich gerne entsprechend angezogen sein. Das ist meine Art, ihm meine Ehre zu erweisen. Eine Art, ihm meine Ehre zu erweisen. Festtagsgewand. Dann geht ja noch weiter. Er lässt einen Ring bringen. Ein Ring, das ist kein normaler Schmuckring, das ist ein Siegelring. Und auf diesem Ring ist das Wappen der Familie. Und mit diesem Siegelring werden Verträge abgeschlossen, die werden besiegelt. Das heißt, der kann wieder im Namen der Familie Geld ausgeben. Der kann wieder Verträge machen. Das Kapital der Familie steht ihm zur Verfügung. Damit macht Vater eins deutlich, es ist nicht nur alles vergeben, es ist auch alles vergessen. Mein Vater sagte manchmal den Satz, ja, das kann ich vergeben, aber nicht vergessen. Nein, das heißt ja, ich trage immer noch jemandem etwas nach. Ich habe ja immer noch etwas gegen ihn. Und wenn ich einem etwas nachtrage, wer hat denn dann die Schuld, die Last? Doch nicht der, sondern ich. Und vergeben und vergessen, also auch die Last ablegen, nichts mehr nachtragen, heißt, ich mache mich frei. Ich kann wieder durchatmen. Vergeben und vergessen, der kann wieder ganz neu anfangen. Und wenn Gott einem Menschen vergibt, heißt das immer, du kannst ganz neu anfangen. Es ist so, als wäre nie etwas geschehen. Und dann, der kommt ja barfuß an. Arme Leute gehen barfuß, reiche Leute tragen Sandalen. Und Vater sagt, ja, Sandalen, aber sofort, ganz schnell. Mein Sohn ist kein armer Schlucker, sondern der ist der Sohn eines reichen Mannes. Und Vater will, dass es uns gut geht. Wir dürfen uns was gönnen. Wir sollen nicht knauserig sein. Nicht nur anderen gegenüber nicht knauserig sein, was für ein Wort, sondern auch uns selbst was gönnen. Wir sollen Gott lieben, den Nächsten lieben, wie uns selbst. Aber wir können den Nächsten nicht lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben. Und wenn wir uns selbst nichts gönnen und knauserig sind, sind wir dem anderen gegenüber auch nicht großzügig und freizügig. Und dann das gemästete Kalb. Das steht für besondere Anlässe im Stall, für eine Hochzeit zum Beispiel. Und wenn das geschlachtet wird, erfährt das ganze Dorf davon und das ganze Dorf kommt zusammen. Die feiern nämlich immer zusammen. Hochzeit in Kana ging über eine Woche. Das ganze Dorf feierte. So war das damals. Also wenn das Kalb geschlachtet wird, kommt das Dorf zusammen. Und der Vater macht damit eins deutlich, ich verstecke meinen Sohn nicht, der bei den Schweinen war, sondern ich bin stolz auf ihn und wir feiern ihn. Und das ganze Dorf soll das sehen. Er ist wieder da. Es gibt so viele Bilder von der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Die meisten, Rembrandt zum Beispiel, so, dass der Sohn unten am Boden liegt und der Vater beugt sich gnädig über ihn rüber. Ist auch gut so, das so darzustellen. Ich habe so ein ähnliches Bild in der Kinderbibel gesehen und weil ich mit dem Copyright keine Probleme haben möchte, habe ich das mal so aus Erinnerung heraus nachgezeichnet. Also meine Zeichnung, ich habe das Copyright hier drauf. Für mich ist das so, der Vater, der prallt, er haut ihm mit seinen Pranken auf die Schulter und sagt, boah, dass du wieder da bist, ist das schön. Und nun feiern wir. Ne? So ist Vater. Der Sohn ist wieder da und es wird ein Fest gefeiert. Im Himmel wird gefeiert. Gott freut sich, wenn ein Mensch gefunden und wiedergewonnen wird. Wenn Jesus vom Himmel redet, das sind ja Dinge, die wir überhaupt nicht begreifen können. Aber wenn er vom Himmel redet, dann nicht davon, dass da irgendwelche blassen Seelen auf Wolken schweben, Harfe in der Hand und Hosianna singen, sondern Jesus erzählt vom Festmahl oder von der Hochzeit. Er sagt im Himmel, die Ewigkeit, das ist wie eine rauschende Hochzeit. Und da wird gesungen, gelacht, getanzt und gefeiert. Das ist der Himmel. Und das fängt hier in dieser Geschichte schon an. Die Ewigkeit hat nämlich schon längst begonnen. Und wir dürfen jetzt schon daran teilhaben, immer wenn wir zusammenkommen und als Christen und Christinnen gemeinsam feiern. So, jetzt bitte die nächste Folie, den nächsten Text. Ja. Da ist ja noch einer, nämlich der ältere Sohn. Der ist vernünftig, der Älteste. Verantwortungsbewusst, brav, kommt von der Arbeit und hört Feierlärm und fragt sich, was ist da los? Und nun hört mal zu. Da rief er zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, ich muss jetzt mal den Dreh kriegen, der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Das ist eine Petze, ist das. Eine richtige Petze. Was redet der da für einen Blödsinn? Und was wird in unseren Gemeinden auch manchmal gepetzt und geredet und getratscht? Das ist unglaublich. Und Dinge, die in die Seelsorge gehören, werden auf gar keinen Fall weitergesagt. Auf gar keinen Fall. Luther hat zum 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, in der Erklärung geschrieben, wir sollen Gutes von unserem Nächsten und alles zum Besten kehren. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt mit den drei Sieben der Weisheit. Kommt ein Mann ganz aufgeregt zu einem Weisen und sagt, ich muss dir unbedingt was erzählen. Dein Freund, und der Weise unterbricht ihn und sagt, halt. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Fragte der Weise. Drei Siebe? Richtig, drei Siebe. Lass uns prüfen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe passt. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist das wahr, was du mir erzählen willst? Ich habe selber erzählt bekommen. Gut. Aber du hast es sicher mit dem zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb ist das der Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählen willst, ist es dann wenigstens gut. Sagt der andere, na, ganz im Gegenteil. Gut, sagt der Weise, wenn das nicht sicher wahr ist und auch nicht wirklich gut ist, was du mir erzählen willst, dann lass uns mal das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, es mir zu erzählen, was dich so aufregt? Wichtig ist es nicht unbedingt, notwendig auch nicht unbedingt. Also, mein Freund, lächelt der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit. Der steht draußen und ist sauer, richtig sauer. Und was passiert? Vater kommt heraus und bittet ihn. Auch ihm geht Vater entgegen. Ich vermute, auch er, zu ihm ist er rausgerannt. Und sagt, bitte, komm. Das ist Gottes Art, mit dieser Welt umzugehen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19 und 20 steht, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt, da steht das Wort Parakaleo, das heißt zurufen, aufmuntern, trösten oder ermahnen. Und im Johannesevangelium wird der Heilige Geist auch der Paraklet genannt, also der, der zuruft, der aufmuntert, der tröstet, der ermahnt. Also Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht wir müssen Gott mit uns versöhnen. Nicht wir müssen um Gnade betteln, sondern Gott bittet uns, lass dich wieder mit mir versöhnen. Leg dein Misstrauen ab. Leg dein krankes Gottesbild ab. Lass es heil werden. Nicht Gott muss das Blut Jesu Christi sehen, um seinen Zorn über diese Welt abzulegen, sondern wir müssen das Blut sehen, damit wir es ihm glauben können, dass seine Liebe wahr ist. Für wahr, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich, unsere Gebrechen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen verwundet. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unser krankes Gottesbild soll durch seine Wunden geheilt werden. Gott sagt, ich meine es gut mit dir. Schau mal, wie ich zu dir stehe. Das siehst du am Kreuz. Gottes vertrauensbildende Maßnahme, er will seine Söhne und Töchter wieder gewinnen. Und das ist bitter nötig. Dieser Sohn ist ja mindestens genauso verloren wie der andere, der weggegangen ist. Der ist zwar immer zu Hause geblieben, immer treu und brav, hat er gearbeitet, aber hör mal, wie der mit seinem Vater redet. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Was ist das für ein Verhältnis zu seinem Vater? Man kann mit Gott Wand an Wand leben und ist trotzdem eiskalt ihm gegenüberstehen. Und es geht so schnell, die Routine, die Rückschläge, der graue Alltag, auch des Glaubens. Ich rackere mich ab und ich bete und es tut sich nichts. Und dann zieht das da ein, die Kälte. Was tun? Appellieren? Bringt nichts. Gibt nur eins, sehen, wie Vater um uns wirbt, wie er Himmel und Erde in Bewegung setzt um uns zu gewinnen. Der hat ja vergessen, wie großartig Vater ist. Das heißt ja am Anfang, und er teilte sein Erbe unter sie. Und er sagt, du hättest mich doch nie um irgendetwas bitten müssen. Das gehört doch alles dir. Ich gönne dir und schenke dir alles. So ist Vater. Schenkt uns das Leben, das bis in Ewigkeit reicht. Er schenkt uns den Himmel. Er ist nicht knauserig, er ist großartig und großzügig. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, steht in einem größeren Zusammenhang. Das sind die Geschichten vom Verlorenen. Verlorene Schaf, verlorene Groschen und dann der verlorene Sohn. Und das ist ausgelöst durch Menschen, die Jesus beobachten. Pharisäer und Schriftgelehrte. Und wir sehen, er sitzt mit Zöllnern und Sündern zusammen. Die beobachten, wie Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammensitzt und mit ihnen isst. Da heißt es am Anfang, dieser da, der isst mit den Zöllnern und Sündern und zeigen mit dem Finger auf ihn. Und dieses Gleichnis ist jetzt meisterhaft erzählt. Der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Jetzt kommt der ältere Bruder nach Hause und sagt, dieser dein Sohn, der dein Hab und Gut verprasst hat, dein Hab und Gut, nicht unser, dein Sohn, der dein Hab und Gut verprasst hat, zeigt wieder mit dem Finger auf ihn. Der Vater sagt, dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Ob der ältere Sohn reingegangen ist und mitgefeiert hat, es bleibt offen. Das Ende der Geschichte wird geschrieben von denen, für die Jesus diese Geschichte erzählt. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Um sie wirbt Jesus. Und er wirbt um uns, immer wieder. Und will uns mit seiner Liebe gewinnen. Ich habe ein Gebet mitgebracht, das ist eine Strophe aus dem wunderschönen Lied Ich bin getauft auf deinen Namen. Und ich werde jetzt erstmal den Text sagen und es dann als Gebet sprechen. Und wer möchte, kann gerne aufstehen und das für sich im Stillen mitbeten. Und damit Gott sein Vertrauen aussprechen. Also, der Text lautet, ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue, Leib, Herz und Seel zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Das möchte ich jetzt beten. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue, Leib, Herz und Seel zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Amen. Gott segne euch alle.